hören einen Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien.
Sie hören die Aufzeichnung des Vortrages von Magistra Mona Dutzter am 23. Mai 2017 an der Pädagogischen Hochschule Wien.
Sehr geehrte Frau Staatssekretärin, liebe Mona, ich freue mich sehr, dich hier heute bei uns begrüßen zu dürfen und eben dich auch kurz vorstellen zu dürfen. Mona Dutzter wurde 1978 in Wien geboren. Sie hat in Wien Rechtswissenschaften studiert und währenddessen in der Mietervereinigung gearbeitet und anschließend dann auch ein Masterstudium für internationales Recht, Recht der arabischen Länder in Paris an der Universität Sorbonne absolviert. Und nach Absolvierung des Gerichtsjahres und der Rechtsanwaltsprüfung arbeitete sie zuletzt seit 2012 als selbstständige Rechtsanwältin in Wien. Zur politischen Laufbahn: Mona Dutzter war in der sozialistischen Jugend, war dort internationale Sekretärin und dann schließlich auch die Vizepräsidentin der sozialistischen Jugend Internationale. Seit 2001 war sie Mandatarin, zunächst Bezirksrätin in Wien in der Donaustadt, seit 2010 dann Bundesrätin und dann zuletzt von 2012 bis 2016 Donaustädter Gemeinderätin. Das waren also nur einige Etappen deines Werdegangs bis zur Angelobung als Staatssekretärin, ja vor ziemlich genau einem Jahr im Kabinett Kern, also im Mai 2016. Und diese Vorstellung als Staatssekretärin ist durchaus auf sehr großes Interesse bei den Medien und auch darüber hinaus gestoßen. Und so im Mittelpunkt stand da vor allem die erste Muslimin, nicht praktizierende Muslimin, wird Mitglied einer österreichischen Bundesregierung. Soweit ich weiß, auch das erste Migrantenkind, das Mitglied einer österreichischen Bundesregierung wurde. Und du hast daraufhin angemerkt, dass du ja nicht nur die erste Muslimin, sondern auch die erste Kaisermüllnerin in dieser Bundesregierung bist und beides durchaus bemerkenswert ist. Ich fand das deshalb besonders bemerkenswert, weil ich dich jetzt tatsächlich mein halbes Leben lang kenne und die Donaustädterin auf jeden Fall sehr präsent war und die Kaisermüllnerin, aber in der Tat habe ich von deinem muslimischen Familienhintergrund erst erfahren oder ist mir sozusagen erst bewusst geworden, als eben vor circa einem Jahr zum Beispiel Norbert Hofer im Bundespräsidentenwahlkampf, der ja damals im vollen Gange war, ausrichten lassen hat, dass er die Frau Staatssekretärin also mit Kopftuch jedenfalls nicht angeloben würde. Also ich habe dich noch nie mit einem Kopftuch gesehen, du hast auch noch nie eines getragen, aber ich denke, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie relativ und einfach und dann vielleicht auch doch kompliziert das so mit Identitäten ist. Ja, Mona Dutzter ist in der Bundesregierung als Staatssekretärin für Diversität, öffentlichen Dienst und Digitalisierung zuständig und genau in diesem Schnittfeld der Themen, jedenfalls Diversität und Digitalisierung, hat sie sich jetzt seit einem Jahr intensiv mit dieser sogenannten digitalen Hasskultur auseinandergesetzt. Da gibt es auch einige Initiativen und ja, dass das Thema eine große Herausforderung für Politik, Gesellschaft, traditionelle Medien und natürlich dann auch für die Schule ist, das wurde schon umfangreich erläutert. Deshalb freue ich mich jetzt, Mona Dutzter hier auf die Bühne bitten zu dürfen.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Danke dir auch, lieber Stefan, für deine rührenden Worte. Ich freue mich in der Tat, dass ich heute auch die Möglichkeit und Gelegenheit habe, hier auch eine Art Vortrag zu halten, wie wir die digitale Hasskultur, wie wir sie zurückdrängen können, was wir eigentlich dagegen tun können. Wie ich begonnen habe als Staatssekretärin für Digitalisierung, war mir von Anfang an bewusst, welches Potenzial und welche Chance das in sich birgt. Erinnern wir uns zurück, wie damals das Internet aufgekommen ist, war das so eine Art Demokratisierung des Wissens, der Information. Wir haben heute Möglichkeiten und Zugang zu Information und Wissen, das wir in dieser Form nie gehabt haben oder es uns auch nie erträumt haben. Und, aber gleichzeitig sehen wir, dass dieser ganze Komplex auch Schattenseiten hat, auch die dunklen Seiten hat. Hassrede und Diskriminierung sind keine Phänomene der heutigen Zeit. Sie waren immer schon, seit jeher haben sie existiert als gesellschaftliches Problem. Was neu allerdings ist an dem Phänomen ist, dass wir technologische Grenzen überwunden haben, nämlich durch Social-Media-Plattformen, durch die Online-Kommunikation. Und wir hier erkennen, dass es eine rasant beschleunigte Entwicklung gibt, wie Hasskommentare verbreitet werden. Und man hat in der Tat den Eindruck, dass Dinge außer Kontrolle geraten sind. Ja, früher hat es genauso Verhetzung gegeben. Früher wurden Menschen genauso abgewertet, beleidigt, beschimpft. Allerdings in einem Umkreis einer bestimmten Personengruppe. Wenn mir das heute widerfährt, im Netz, dann passiert das nicht vor einer Gruppe von 3, 4 Leuten, sondern kann das passieren vor Hunderten, vor Tausenden. Und das ist eben das neue Gesicht der Hasskultur. Aber ich möchte auch kurz darauf eingehen, nämlich auch auf diesen furchtbaren Anschlag, auf diesen furchtbaren Terroranschlag in Manchester, der gestern passiert ist. Auch der ist auch auf die Rolle von Social-Media-Plattformen, auch hier ist auf die Social-Media-Plattformen zu verweisen. Sie haben auch hier eine Rolle zu tragen. Und schauen wir uns einmal an, wo Rekrutierung passiert, wo Propaganda von terroristischen Gruppierungen passiert. Sie passiert hauptsächlich im Internet. Und es hat ein berühmter und anerkannter niederländischer Kommunikationswissenschaftler gesagt, die größte Waffe des IS ist das Internet. Und daher müssen wir uns auch diese Schattenseiten im Internet anschauen, wie wir auch Online-Dschihadismus bekämpfen und zurückdrängen können. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, werte Pädagogen und Pädagoginnen, werte Studierende, werte Schüler und Schülerinnen, vor allem auch die Lehrenden, die mit Jugendlichen zusammenarbeiten, hier, denke ich, hat das Thema Hasskultur im Netz nochmals an zusätzlicher Relevanz gewonnen. Denn Sie wissen, Kinder und Jugendliche sind heute die sogenannten Digital Natives. Denn sie sind in der Welt aufgewachsen, in der Welt der Technologie. Und oftmals ist es sogar so, dass neue Anwendungen und Plattformen speziell auf diese Zielgruppe entwickelt werden. Aber die reine Kompetenz, nämlich online navigieren zu können, technische Skills zu haben, mit all diesen neuen Technologien umgehen zu können und sich zurechtzufinden, bedeutet noch lange nicht, dass ich die Gefahren und Risiken im Internet auch abschätzen kann und tatsächlich auch kompetent bin, mit diesen gesellschaftlichen Entwicklungen, mit diesen neuen sozialen Medien auch umgehen kann. Daher ist es für mich auch zentral, dass die Lehrenden, dass sich Lehrende mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen, um auf gleicher Augenhöhe mit den Schülerinnen und Schülern über diese aktuellen Fragen auch diskutieren zu können. Und der letzte Jugend-Internet-Monitor hat sehr schön gezeigt von Safer Internet, sagt Ihnen etwas, das ist eben ein Verein, der mit Workshops an die Schulen geht und der Schüler und Schülerinnen sensibilisiert und aufmerksam macht auf die Risiken und Gefahren im Internet. Und dieser Jugend-Internet-Monitor hat dargelegt, dass die Social-Media-Plattformen beispielsweise, die die Erwachsenen heute verwenden, oft bei Jugendlichen nicht mehr in der Form und im Ausmaß verwendet werden. Nur knapp die Hälfte der Jugendlichen nutzt heute Facebook. Niemand will natürlich mit seinen Eltern auf derselben Social-Media-Plattform sein. Ja? Während beispielsweise Snapchat und Instagram weiterhin ansteigen. Und fast 90% der Jugendlichen benutzen und nutzen inzwischen YouTube, auch als Suchmaschine. Sie geben nicht Sachen ein in Google, sondern sie geben Sachen ein auf YouTube. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir uns anschauen, was Hasskultur im politischen Kontext bedeutet, dann brauchen wir uns doch nur ein paar Ereignisse in Erinnerung rufen. Und es ist heute schon kurz angesprochen worden. Erinnern wir uns, dass am 16. Juni letzten Jahres der tragische Tod der britischen Parlamentsabgeordneten Jo Cox war. Diese Ereignisse zeigen uns ja in Wirklichkeit, was passiert, wenn Debatten populistisch fehlgeleitet werden und letztlich dann auch entgleiten. Die Kampagne für den Brexit zum Beispiel, nämlich den Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union, also die Großbritannien aus der Europäischen Union hinauszuführen, wurde derart rhetorisch hart geführt und hat enorme Wellen auf den Social-Media-Plattformen geschlagen. Und natürlich ist es klar, dass der Mord jetzt nicht eine direkte Konsequenz einer entglittenen Debatte ist. Aber er ist sinnbildlich dafür, dass der Hass der Worte in letzter Konsequenz auch zum Hass der Taten führt. Wir haben schön gesehen, dass die politische Debatte, die komplexe Fragen mit falschen oder simplen Antworten beantwortet, sehr schnell und sehr rasch außer Kontrolle geraten kann. Und wir sehen aber auch, dass seit dem Brexit in Großbritannien die rassistischen Übergriffe auf Migranten und Migrantinnen ansteigen. Aber auch in Deutschland können wir erkennen und beobachten, dass gerade die Flüchtlingsbewegung sehr stark instrumentalisiert wurde, sehr viele Unwahrheiten und Gerüchte verbreitet wurden und letztlich auch dieser Hass im Netz in konkrete Taten umgeschwenkt ist. Schauen wir uns doch bitte einmal die Anzahl der brennenden Asylwerberinnenheime an. Das ist eine Entwicklung, vor der wir leider auch in Österreich nicht verschont geblieben sind. Zum Glück nicht in dem Ausmaß und in der Intensität, wie wir es heute in Deutschland erleben. Aber auch der US-Präsidentschaftswahlkampf ist an ihnen nicht spurlos vorbeigegangen. Auch der war in Wirklichkeit ein trauriger Höhepunkt. Und als wir im Sommer 2016 begannen mit unserer Initiative gegen Hass im Netz, wurden wir noch ein bisschen so belächelt, ja, das ist ja so eine Art Nischenthema. Aber seit dem Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen wissen wir, dass dieses Thema in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen ist. Wissen Sie, dass nach Schätzungen zahlreiche der für Donald Trump generierten Retweets auf Twitter durch automatische Accounts erzeugt wurde? Hier wurde eindeutig mit Falschmeldungen, mit Lügen, Verunsicherungen gespielt. Und Trump hat ja auch gesagt, sein direkter Kommunikationskanal mit den Bürgern und Bürgern in Amerika ist Twitter. 140 Zeichen, sage ich nur. Mit 140 Zeichen. Aber auch in Österreich sind wir nicht ganz verschont geblieben, wenn es um Hassrede geht. Erinnern wir uns doch an diesen langen Wahlkampf für das Amt des Bundespräsidenten. Hier haben wir doch gesehen und erkannt, dass es ein vermehrtes Aufkommen von Hassrede gegeben hat und auch Falschmeldungen. Erinnern Sie sich noch, als die Falschmeldung aufgekommen ist, nämlich über die schwere Erkrankung eines der Kandidaten und das in Windeseile zigfach verbreitet wurde? Und das ist nämlich der springende Punkt. Falschmeldungen werden tausendmal verbreitet, sodass sie dann quasi als Wahrheit gelten. Und man hinkt dann immer hinterher mit der Richtigstellung und im Grunde genommen zählt dann die Richtigstellung dann auch nicht mehr viel. Auch, es ist auch schon gesagt worden vom Stefan, wie ich Staatssekretärin geworden bin, habe ich das auch einmal erstmals erlebt, so einen richtigen Shitstorm zu bekommen und am eigenen Leib zu erfahren, was es bedeutet, von Hasspostings betroffen zu sein. Aber das trifft nicht nur mich alleine, es trifft auch nicht nur die Personen des öffentlichen Lebens, und das ist für mich auch wichtig hier zu betonen, sondern es trifft auch die Privatpersonen gleichermaßen. Schauen wir uns einmal an, wie sehr Personen gemobbt werden im Internet, wie sehr Schülerinnen und Schüler gemobbt werden im Internet. Das sind keine Banalien mehr, sondern das sind wirkliche, gewichtige Probleme in unserer Gesellschaft. Und das Interessante ist ja auch dabei, dass oftmals Personengruppen, die im realen Leben diskriminiert werden, mehrfach, vielfach, viel stärker und viel härter im Internet diskriminiert werden oder Hasskommentaren ausgesetzt sind. Man sieht das zum Beispiel auch bei Frauen. Wir haben damals begonnen mit unserer Initiative gegen Hass im Netz, wie vier Journalistinnen sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben, das geht so nicht mehr weiter, wir müssen eigentlich etwas tun. Denn wir haben bemerkt, dass sobald Frauen in das öffentliche Leben rücken, sind sie oftmals einer ganz anderen Gewalt ausgesetzt, einer ganz anderen verbalen Gewalt ausgesetzt, die oftmals auch sexualisiert ist, die sich auf ihren Körper bezieht, die sich auf ihr Aussehen bezieht, wo es darum geht, Menschen so lange zu diffamieren, bis man sie einschüchtert und bis man sie aus dem öffentlichen Leben zurückdrängt. Das sind nur ein paar wenige Beispiele, die zeigen, dass es notwendig ist zu handeln. Aber die Entwicklungen, die wir sehen, können wir selbstverständlich nicht losgelöst von der generellen gesellschaftlichen Debatte und Entwicklung sehen. Das ist kein isoliertes Phänomen. Daher ist es umso wichtiger oder genauso wichtig, genauso wie wir, wie sehr wir den Hass im Netz zurückdrängen, wie genauso wie wir versuchen, die Hoheit über die digitalen Stammtische zurückzugewinnen, genauso müssen wir aber auch in der Offline-Welt weiterhin Rassismus, Antisemitismus, Islamophobie, Sexismus, Homo- und Transphobie auch entschieden bekämpfen und diesen entschieden und überall entgegentreten. Wie kann man Hasspostings bekämpfen? Indem wir zuerst einmal ihre Wirkung analysieren und verstehen. Denn oftmals hat man den Eindruck, da gibt es ein paar Einzelne, denen das als Kick dient oder die das Bedürfnis haben, andere zu demütigen. Hier wird Hass bewusst als politisches Mittel eingesetzt, um andere abzuwerten oder um die eigene Meinung mit allen Mitteln durchzusetzen und andere mundtot zu machen. Aber es entsteht manchmal der Eindruck, das sind halt ein paar Personen, die sich gerne selbst verwirklichen möchten und die der Meinung sind, dass das Internet ein straf- und rechtsfreier Raum ist. Das ist es nicht. Denn all die Gesetze, und auf das werde ich dann später kommen, die nämlich in der realen Offline-Welt gelten, gelten für die Online-Welt genauso. Auch wenn manchmal dieser Glaube und diese Ansicht ist, weil man schneller mal etwas tippen kann, weil man das Gegenüber nicht sehen kann, weil man nicht sehen kann, was das in einem, bei einem Menschen bewirkt, wenn man Dinge postet. All diese Hemmschwellen fallen einfach weg. Das bedeutet aber nicht, dass der digitale Raum ein straf- und rechtsfreier Raum ist. Ganz im Gegenteil. Aber was ich sagen möchte ist, dass es eben nicht um Einzelpersonen geht, sondern dass wir merken, dass hier auch organisierte Gruppen am Werk sind. Dass das oftmals auch System hat. Die Zahl der Fake-Accounts boomt. Die Zahl der Social Bots, der automatisierten Accounts boomen genauso. Die uns suggerieren, da geht es um eine Meinung und dabei ist es in Wirklichkeit etwas Automatisiertes, um Einfluss zu nehmen auf die Meinungsbildung. Und wir müssen dann aufstehen und ganz klar sagen, wenn man uns mit dem Vorwurf kommt, wir würden die Meinungsfreiheit einschränken. Nein, Meinungsfreiheit bedeutet nicht Narrenfreiheit. Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass ich Menschen beleidigen und demütigen kann, auch wenn es nicht strafbar ist. Denn Falschinformationen und Hetze sind keine Meinungen, sondern sie werden bewusst dazu eingesetzt und genutzt, um Angst zu schüren und politische Ziele durchzusetzen. Und es ist heute auch schon gesagt worden, da geht es nicht mehr um ein paar Randerscheinungen, sondern es geht in der Tat um unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat. Weil wenn Gruppen sich organisieren, um ganz gezielt Gerüchte zu verbreiten, Menschen damit zu verunsichern, Parallelwelten im Internet zu schaffen, die immer stärker auseinanderklaffen zur realen Welt. Weil wenn ich mich in bestimmten Foren und bestimmten Blogs bewege, dann traue ich mich zum Teil nicht mehr auf die Straße, weil ich eine ganz andere Welt suggeriert bekomme im Internet als in der realen Welt. Dann, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann geht es schon auch um unsere Demokratie und darum, dass wir verhindern müssen, dass unsere Demokratie und unsere staatlichen Institutionen unterlaufen und ausgehöhlt werden. Und daher ist das ein sehr zentrales und politisches Thema. Und natürlich muss ein Teil der Debatte, der Überlegung dienen, was können wir tun, um im Rahmen der Gesetze und auch in der Arbeit mit den Plattformen und Forumsbetreiberinnen gegen Postings vorgehen können. Ja, es ist wichtig, hier eine gute, wirksame, gesetzliche Handhabe zu besitzen. Ob es nun jetzt gegen persönliche Demütigungen geht oder Drohungen oder Extremismus. Und daher ist vor 2 Jahren sind die Gesetze nachgeschärft worden. Sie kennen den Verhetzungsparagraphen, es hat aber auch Nachschärfungen gegeben und es hat erstmals, gibt es seit dem 1. Jänner 2016, einen Straftatbestand, der Cybermobbing heißt. Cybermobbing ist in Österreich seit dem 1. Jänner 2016 strafbar. Und lassen Sie mich nur kurz auf das Gesetz eingehen. Der im Strafgesetzbuch verwendete Titel lautet, Paragraph 107c, fortgesetzte Belästigung im Wege einer Telekommunikation oder eines Computersystems. Wegen Cybermobbing macht sich jemand strafbar, wer erstens einmal im Wege der Telekommunikation oder unter Verwendung eines Computersystems in einer Weise, die geeignet ist, eine Person in ihrer Lebensführung unzumutbar zu beeinträchtigen, eine längere Zeit hindurch fortgesetzt, erstens einmal eine Person für eine größere Zahl von Menschen wahrnehmbar an der Ehre verletzt oder Tatsachen oder Bildaufnahmen des höchstpersönlichen Lebensbereiches einer Person ohne deren Zustimmung für eine größere Zahl von Menschen wahrnehmbar macht. Erinnern Sie sich an die Fälle von Cybermobbing, von jungen Frauen, jungen Mädchen, auch in den Vereinigten Staaten, die erpresst, bedroht, gemobbt wurden mit Nacktfotos und die vor lauter Verzweiflung von Ort zu Ort gezogen sind und letztlich dem Ganzen nicht entfliehen konnten. Weil wir natürlich auch wissen, dass Cybermobbing keine geografischen, regionalen Grenzen kennt. Und letztlich hat das Ganze in einem Selbstmord geendet von jungen Mädchen in den Vereinigten Staaten, weil sie so stark gemobbt wurden und weil sie dem nicht entfliehen konnten. Und es gibt eine irische Studie, die belegt, dass gerade Kinder sehr stark betroffen sind, Kinder und Jugendliche sehr stark betroffen sind von Cybermobbing und dass sogar ein Drittel der Kinder nach solchen Mobbing-Attacken sogar suizidgefährdet waren. Aber auch der Verhetzungsparagraf spielt in der digitalen Welt eine immer wichtigere Rolle. Warum? Erstens einmal verlagert sich unsere analoge Welt zunehmend in diese digitale Welt. Viele der Kinder und Jugendlichen verbringen unheimlich viel Zeit in dieser digitalen Welt. Und es ist erwiesen, dass mittlerweile 90% der Delikte, der Verhetzungsdelikte im online stattfinden, im Internet stattfinden. Daher wurde auch der Straftatbestand der Verhetzung mit 1. Jänner 2016 nochmals ausgebaut, unter anderem die Freiheitsstrafen nach oben gesetzt, 2-3 Jahre, um die Computerkriminalität wirksamer zu bekämpfen. Und ich sage Ihnen, unter welchen Voraussetzungen wir von Verhetzung sprechen. Verhetzung begeht jener, wer vor vielen Menschen, das ist ja ungefähr eine Gruppe ab ca. 30 Personen, zu Gewalt oder zu Hass gegen Personen aufruft bzw. anstachelt. Das heißt, zu Gewalt aufruft oder zu Hass anstachelt. Und zwar wegen bestimmter Merkmale, seien es jetzt die Rasse, die Hautfarbe, Sprache, Religion oder Weltanschauung, so steht es im Gesetz drinnen, Staatsangehörigkeit, Abstammung oder nationale und ethnische Herkunft. Das heißt, diese Merkmale sind ausgebaut worden und waren in der Form in der alten Gesetzesversion noch nicht drinnen. Natürlich Geschlecht, körperliche und geistige Behinderung, Alter oder sexuelle Ausrichtung. Verhetzung begeht auch jener, der vor diesen oben genannten Personengruppen oder der diese oben genannten Personengruppen so beschimpft, dass diese Gruppe in der öffentlichen Meinung verächtlich gemacht wird oder herabgesetzt wird und damit die Menschenwürde dieser Personen verletzt wird. Auch beim öffentlichen Leugnen der öffentlichen Billigung, der öffentlichen gröblichen Verharmlosung oder Rechtfertigung von gerichtlich festgestelltem Völkermord oder Kriegsverbrechen handelt es sich um Verhetzung, wenn gegen einer der oben genannten Gruppen aufgrund der Religion, Herkunft, Hautfarbe und so weiter erfolgt. Das heißt, Sie sehen, unsere Gesetze sind im Grunde genommen sehr gut, sehr ausgebaut und sehr weit gefasst. Wichtig ist es natürlich aber auch, dass wenn in der Praxis etwas passiert, dass auch diese Gesetze auch richtig angewendet werden. Sprich, oftmals sind Menschen zu mir gekommen und haben zu mir gesagt, ja, ich habe eine Anzeige gemacht. Und nach wenigen Wochen kam die Meldung von Seiten der Staatsanwaltschaft oder von der Polizei, das Verfahren, das Ermittlungsverfahren wurde eingestellt. Und das haben wir uns halt auch genauer angeschaut, weil das natürlich auch ein neues Phänomen für die Behörden und für die Institutionen ist. Und dass es halt wichtig ist, wenn wir schon die guten Gesetze haben, dass die Gesetze dann auch tatsächlich auch gut angewendet und durchgesetzt werden. Und daher haben wir mit dem Justizminister kooperiert und gesagt, wir wollen Hasskriminalität nicht bei jeder Staatsanwaltschaft haben, sondern bündeln bei Sonderstaatsanwaltschaften, damit auch die Anwendung der Gesetze auch funktioniert. Aber, um nochmals zurückzukommen, ich habe es auch schon gesagt, die Verhetzung, die in der realen Welt stattfindet, ist genauso strafbar, auch in einem Online-Forum, in einem Blog, auf Social-Media-Plattformen. Gleichzeitig ist es klar, dass der rechtliche Aspekt nicht der einzige Punkt sein darf. Denn ich bin keine Anhängerin davon, dass man jedes Mal, wenn ein Problem auftaucht, gleich nur mit Verboten reagiert und antwortet. Ja, wir brauchen Gesetze, wir brauchen eine gesetzliche Handhabe, aber was wir auch brauchen ist gesellschaftliche Debatten und Diskussionen und vor allem auch, was tue ich im Grunde genommen, wenn Dinge eben nicht strafbar sind, aber auch demütigend und beleidigend sind. Da gibt es ja natürlich, und ich, da gibt es natürlich auch eine starke Bandbreite. Auch hier müssen wir auch Antworten und Lösungen kennen. Und daher ist die entscheidende Frage, wie können wir die Oberhand wieder über Diskussionen und Debatten im Netz wiedererlangen? Was können wir tun, um gegen Gerüchte, gegen Unwahrheiten und bewusste Falschinformationen argumentieren zu können und tatsächlich auch mit der Richtigstellung gehört zu werden? Sie ist deshalb so zentral, weil es nicht darum geht, den, der den Hasskommentar schreibt, hundertprozentig zu überzeugen. Den werde ich wahrscheinlich nicht überzeugen können. Das wird schwierig sein. Aber es geht natürlich auch um die schweigende Mehrheit, die mitlesen, die sich vielleicht noch keine Meinung gebildet haben. Um die geht es. Nämlich diese mit ausreichenden Informationen zu versorgen und klarzumachen, dass es schon auch darum geht, zu hinterfragen, woher diese Informationen stammen. Sind das seriöse Quellen? Wer verbreitet das? Also das heißt, das Hinterfragen und das kritische Denken hier auch zu stärken. Und deshalb brauchen wir ganz bewusst aufmerksame, hellhörige Nutzerinnen, die die Falschinformationen aufdecken und entkräften, die die Falschinformationen auch entlarven. Und genauso wie wir in der realen Welt doch immer Freiwillige haben, die sich organisieren, die sich sozial engagieren, wir brauchen auch Freiwillige im Netz. Denn dort verbringen zunehmend mehr Leute auch ihre Zeit. Und die müssen sich auch die Fehlentwicklungen im Netz auch anschauen und dagegenhalten. Daher ist natürlich eine ganz klare Antwort auf diese Phänomene, die digitale Zivilgesellschaft zu stärken, die Zivilcourage im Internet zu stärken und Mittel und Methoden aufzuzeigen, wie ich die Debatte wenden kann. Wir müssen lernen, online zu widersprechen, die Gegenrede zu stärken. Und ich will das nicht nur abstrakt halten. Was haben wir ganz konkret getan, um die Gegenrede und die digitale Zivilcourage zu stärken? Wir haben einen Argumentationsleitfaden herausgegeben, aber wir haben generell die bereits genannte Initiative gegen Hass im Netz ins Leben gerufen und hier auch zum Beispiel 10 Tipps auf Freecards gedruckt, um zu zeigen, was kann ich im Grunde genommen tun, um gegen Hass im Netz anzutreten. Beispielsweise, ich gebe Ihnen ein paar Beispiele. Nachfragen, warum jemand dieser Meinung ist. Oder auch eine positive Gegenerzählung anbieten. Oder, wenn jemand einen aggressiven Diskussionsstil an den Tag legt, den Diskussionsstil benennen und sagen, schauen Sie oder hören Sie oder ich bin gerne bereit, mit Ihnen weiter zu diskutieren, wenn Sie sich mäßigen oder wenn sie einfach sachlich, auf die sachliche Ebene wieder zurückkehren. Das heißt, es gibt gute Tipps und es gibt auch gute Methoden, wie man dagegen antreten kann und wie man das Netz wieder zurückgewinnen kann. Und entscheidend war für mich, nämlich herzugehen und zu sagen, wie kooperieren mit der Zivilgesellschaft, wie kooperieren mit den NGOs, die an uns herangetragen haben, dass das größte Problem jenes ist, dass wenn Menschen heute von Hass im Netz betroffen sind, sie oftmals das Gefühl haben, sie fühlen sich so ohnmächtig. Wir leben zwar in einer Demokratie und in einem Rechtsstaat, wir haben super Gesetze, aber ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, wenn ich da vor Hunderten, vor Tausenden fertig gemacht werde, vor Hunderten oder vor Tausenden gemobbt werde und ich weiß nicht, wie ich mich zur Wehr setzen soll und ich weiß vor allem nicht, an wen ich mich wenden kann. Und daher kam der Wunsch, der ist an mich herangetragen worden, doch eine Meldestelle zu machen. Eine erste Anlaufstelle für alle Menschen in Österreich, die von Hass im Netz betroffen sind oder sich auch nur allgemeine Informationen holen möchten. Daher ist die Entscheidung gefallen, dass wir eine Meldestelle beim Bundeskanzleramt einrichten für Hasspostings und hier die Ausschreibung schon gemacht haben. Wir sind jetzt in der zweiten Etappe. Und diese Meldestelle wird noch vor dem Sommer eingerichtet, das heißt noch vor den Wahlen. Und sie wird eingerichtet werden für die nächsten 2 Jahre. Und sie ist damit, nimmt Österreich im Kampf gegen Hasskriminalität und Hasspostings in Europa eine Vorreiterrolle ein. Und ich bin überzeugt davon, dass wir mit solchen Institutionen und Einrichtungen eines signalisieren von Seiten des Staates und der Politik, dass wir es nicht hinnehmen, wenn Hasskultur sich immer stärker verbreitet im Netz und wenn man glaubt, dass man so einfach Menschen manipulieren kann im Netz, dann ist es klar und wichtig zu sagen, es gibt in Österreich eine Anlaufstelle, an die sich alle wenden können, wo sie sich informieren können, aber wo sie sich Techniken holen können. Und es ist klar, das ist keine Behörde, es ist keine Kontrollbehörde oder sonstiges, ganz im Gegenteil, sondern hier wird Menschen einfach Information gegeben, sie werden beraten und man wird sie auch weiterleiten können, sozusagen es ist eine Clearingstelle. Die 10 Tipps habe ich schon genannt, daher möchte ich hier jetzt auch zum Abschluss kommen. Ich denke, es liegt an uns alle, erstens einmal auch in den Debatten und in den Auseinandersetzungen zwischen den Lehrenden und auch den Schülern und Schülerinnen, sich auch zu überlegen, wie kann man gegen Hass im Netz vorgehen, nämlich jetzt, ob es in der Schule ist oder im Unternehmen oder im Verein. Das sind die neuen Welten, mit denen wir uns auseinanderzusetzen haben. Genauso wie wir einfordern in der realen Welt, dass wir einen zivilisierten Umgang miteinander haben, dass wir lernen, miteinander umzugehen. Genau im Netz braucht es genauso Spielregeln und generell einen zivilisierten Umgang. Wir als Politikerinnen, oder wir können diese Initiativen und diese Bewegungen unterstützen. Und das war mir von Anfang an wichtig, dass ich nicht hergehe und quasi erkläre, was richtig und was falsch ist. All diese Ideen, die ich aufgegriffen habe, waren Ideen, die von den NGOs, von Organisationen gekommen sind, die betroffen waren, aber auch von vielen Initiativen und auch von Schulen. Ja, das muss man auch dazu sagen. Und ich denke mir, nur gemeinsam können wir das schaffen, nämlich die Kultur des Internets wieder zu befreien von Hass und von Fehlentwicklungen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, danke nochmals für die Einladung. Ich hoffe, ich konnte Ihnen jetzt mit diesem Kurzvortrag ein paar Ideen mitgeben. Und ich stehe natürlich auch jederzeit zur Verfügung für Fragen, aber auch bin sehr offen, selbstverständlich, für jede Idee, die Sie haben, für jedes Anliegen, das Sie haben. Es gibt da zig Ideen, was man noch tun kann, um das Netz vom Hass zu befreien. Beispielsweise sich zu überlegen, wie geht man mit Algorithmen um. Das ist auch eine Ebene, die man sich genauer anschauen wird müssen. Wie können wir Techniken so einsetzen, dass wir das Netz wieder in eine positive Richtung drehen können? In diesem Sinne wünsche ich Ihnen auf jeden Fall auch noch eine engagierte Debatte und freue mich auch schon auf all Ihre Anregungen und Bemerkungen. Danke vielmals. Thank you.